Also Kuscheltiere spielen eine Rolle, Kettenanhänger oder überhaupt Schmuck spielt eine Rolle. Aber auch Alltagsgegenstände wie eine Gummisandale haben wir auch dabei.
Brauche ich das noch oder verbindet mich vielleicht mit dem Dings noch irgendetwas? Soll ich das Buch noch mal lesen oder ausstellen oder die Taschen da abhalten, verschenken oder vielleicht auch verkaufen? Je nachdem habe ich ja eine Geschichte, die mich mit so einem Gegenstand verbindet. Und das kann durchaus auch mal eine emotionale Geschichte sein. Vielleicht erinnert es mich an einen schönen Tag oder an einen geliebten Mensch oder vielleicht auch an etwas völlig anderes, was auch immer. Es ist dann nicht nur ein Gegenstand, sondern eben auch eine Erinnerung. Und das klingt jetzt alles ein bisschen komisch, aber wir zeigen euch jetzt dann gerade, um was es genau geht. Nämlich um die Ausgabe kurz vor den Festtagen vom Surprise Strassenmagazin. Und um jemanden in den Tag hineinholen, der mir ein bisschen mehr kann erzählen über das Thema, das wir jetzt dann gerade bestreiten, habe ich Zara Winterseiler bei mir. Sie ist Redaktionsmitglied beim Surprise Strassenmagazin, immer wieder mal bei uns zu Gast gewesen zu diversen Themen. Und jetzt bei mir. Hallo Sara.
Hallo Simon.
Also ich habe es ein bisschen angeschnitten, aber ich bin eigentlich schon voll fokussiert auf ein Ding, auf etwas, auf Gegenstände. Es geht ja grundsätzlich darum, gibt es irgendwie Sachen, die uns zum Erinnern bringen? Oder wie würdest du das formulieren?
Genau, wir haben uns überlegt, wir möchten gerne Menschen zeigen, die zu Surprise gehören. Und in der Regel ist es immer so, dass wir die Leute dann nach ihren persönlichen Geschichten fragen. Und das sind teilweise sehr tragische Geschichten. Und wir haben uns überlegt, es muss doch auch mal eine Möglichkeit geben, dass die Leute mal was Schönes erzählen und irgendwas, was sie glücklich macht. Und deswegen haben wir gedacht, vielleicht wäre es die Möglichkeit, über Dinge, die ihnen wichtig sind, die Geschichte dahinter zu erzählen und den Leuten so die Möglichkeit zu geben, nicht immer über die tragische Situation nachdenken zu müssen, in der sie sich unter Umständen befinden.
Vielleicht noch schnell zum Sagen, was für Menschen haben da gefragt, wer ist das alles? Weil Surprise, viele Leute, die jetzt die Organisation nicht so kennen, denken schnell an vielleicht die den Podcast hören, an dich, aber vielleicht eben auch vor allem an Verkäuferinnen und Verkäufer. Wer ist alles da mit involviert gewesen? Wer hat uns an seine oder ihre Erinnerungen teilhaben lassen?
Genau, es sind auf jeden Fall Surprise StraßenverkäuferInnen gefragt worden und wir haben aber auch ein Fußballprojekt, zum Beispiel Straßenfußball. Da sind auch Menschen mit dabei. Dann haben wir im Chor nachgefragt, im Surprise Straßenchor, der ist in Basel zu Hause. Und wen haben wir noch gefragt? StadtführerInnen natürlich, von den sozialen Stadtrundgängen. Genau, das heißt, wir haben versucht, möglichst viele verschiedene Leute aus den verschiedenen Teilen von Surprise, wir sind ja auch in vielen Kantonen präsent, nicht nur in Basel, wo ich jetzt bin. Genau, und haben versucht, irgendwie eine gute Mischung hinzukriegen.
Du hast jetzt gerade gesagt, Sachen, die die Leute erinnern, aber es müssen keine physischen Sachen sein. Das sind immer physische Sachen gewesen, die die Leute mitgebracht haben, wo sie an etwas erinnern. Oder sind es vielleicht auch Geschichten gewesen oder irgendwas anderes?
Genau, ich glaube, das ist teilweise lost in translation manchmal. Also ich hatte tatsächlich im Kopf Gegenstände. Und ich hatte am Anfang das Wort Glücksbringer benutzt auch, weil ich so dachte, das wäre vielleicht was. Und dann wusste ich nicht genau, ist das in allen Kulturen auch so existent? Ist Glück überhaupt ein Konzept, was man zum Beispiel in Eritrea in der Art benutzt, wie man das bei uns benutzt? Da war ich mir alles nicht sicher. Deswegen haben wir dann einfach gesagt, ein Ding, eine Sache, etwas, was dir wichtig ist. Und das etwas, was dir wichtig ist, ist dann bei manchen Leuten zum Beispiel auch zu ihren Kindern geworden. Und das sind natürlich keine Gegenstände.
Dann hat die ihre Kind mitgebracht quasi und hat gesagt, da,
ein voilà. Foto
oder ein Föteli von der Tochter oder vom Sohn. Ja.
Genau. Und dann, und so haben wir dann gedacht, okay, dann fassen wir das einfach weit, so wie die Menschen das verstehen. Was ist dir wichtig?
Ist eigentlich noch cool, oder nicht?
Ja.
Dass es sich dann selber entwickelt oder eine eigene Dynamik annimmt.
Genau. Und ich hatte also zwischendurch halt eigentlich, ich hatte ursprünglich ein Museum im Kopf sozusagen. Also wir machen ein kleines Surprise-Museum. Und da würden wir jetzt natürlich keine Kinder reinstellen, aber vielleicht eben ein Foto von ihnen aufhängen, wenn das denn möglich wäre. In diesem Fall wollte die Frau gar nicht, dass die Kinder gezeigt werden, was auch verständlich ist, weil man ja Kinder, die jetzt hier in der Schule sind, dann in einer Zeitschrift abdrucken, ist ja auch immer so, Minderjährige schützen ist schon wichtig. Mhm. Und das versuchen wir so weit, wie es geht, damit die unbeschadet aufwachsen können.
Du hast jetzt Fotos erwähnt. Was sind es sonst noch für Gegenstände, wenn du so zwei, drei könntest erwähnen? Musst du ja nicht alle aufzählen, aber was ist da so die Palette an Gegenständen, die mitgebracht worden sind?
Also Kuscheltiere spielen eine Rolle. Kettenanhänger oder überhaupt Schmuck spielt eine Rolle. Aber auch Alltagsgegenstände wie eine Gummisandale haben wir auch dabei. Mega spannend. Also es ist auch mega spannend, wie die Leute kreativ werden auch. Also das ist, ja, also ich fand es mega interessant, wie die reagiert haben, die unterschiedlichen Menschen.
Und die Leute haben dann aber wirklich gesagt, ich habe da eine Sandale dabei. Ich erzähle euch jetzt auch die Geschichte hinter, warum dass ich die mitgebracht habe. So.
Also. Genau. Und wir haben uns auch diesmal, das ist ja dann immer eine Frage von Aufwand und Finanzmöglichkeiten, wir haben uns diesmal auch in Zürich Übersetzung geleistet. Also was wir machen wir nicht immer. Manchmal klappt es auch so mit verschiedenen Leuten, die unterschiedlich viel Deutsch oder Englisch oder Italienisch können. Und jetzt haben wir aber jemanden für Tigrinya geholt, damit die Gruppe von eritreischen Verkaufenden in Zürich frei von der Seele heraus reden kann.
Genau, so. ohne Sprachbarriere einfach.
Genau, und dann kommt natürlich auch eine viel höhere Tiefe zustande, ist ja klar. Und das hat mich total gefreut auch, weil das ist eigentlich was, was wir standardmäßig machen müssten. Das scheitert einfach manchmal an den Ressourcen. Genau. Mhm. Ja,
Zeit aber kann man schon vorstellen, dass da natürlich dann schon auch, ja, dass wenn die Leute ihren Muttersprache können reden können, dass es dann einfach auch viel, viel tiefer geht und viel, viel mehr Tiefgang hat.
Genau, ich habe auch das Gefühl, da kommt eine andere Poesie mit rein und man lernt die Leute natürlich auch. Also in dem Moment, wo die Sprachkenntnisse beschränkt sind, hast du natürlich auch immer, alle Menschen werden limitierter dann natürlich. Und in dem Moment, wo das aufgeht, werden die Leute, kriegen viel stärkere eigene Persönlichkeiten. Vorher sind sie oft in der Gruppe unterwegs, helfen sich gegenseitig mit dem Übersetzen und dann verschwimmen die einzelnen Persönlichkeiten so miteinander, weil es dann immer sozusagen wie ein Gruppenauftreten ist. Und hier war das jetzt ganz, konnte man ganz sensibel, ganz unterschiedlich wahrnehmen, wem was wie im Kopf herumspukt oder im Herz teilweise ja auch. Das ist schön.
Und am Anfang habe ich vor allem immer wieder entweder mit meiner Mama oder meinem Papa Scrabble gespielt und später mit ganz unterschiedlichen und vor allem unterschiedlich guten Scrabble-Spielern, Gegnern. Und man kann sagen, das war damals, als ich 15 war, jetzt bin ich 62, das sind schon gute 50 Jahre.
Du hast ja ursprünglich mal oder gerade vorher noch erwähnt, dass du eigentlich mal an ein Museum gedacht hast. Es gibt, glaube ich, so eine Inspiration, wo da stattgefunden hat, auch von einem Museum in Sarajevo. Kannst du das kurz erklären?
Genau, und zwar kam das tatsächlich über meinen ehemaligen Kollegen Amir Ali zustande. Der ist Teil von einem Verein, der heißt Project Memory, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe. Und der hat mir damals erzählt, als ich erzählt habe, ich fahre nach Sarajevo in die Ferien, hat er mir gesagt, da gibt es so ein ganz spannendes Museum, da sind wir mit beteiligt. Das heißt Childhood War Museum. Und das ist eine ganz... eine ganz einfache Ausstellung von Gegenständen, Alltagsgegenständen. Und der Gründer dieses Museums hat damals Menschen in der ganzen Welt, die geflüchtet sind nach dem Bosnienkrieg oder im Bosnienkrieg, aufgerufen, einen Gegenstand ins Museum zu schicken, den sie mit diesem Krieg verbinden und mit ihrer Kindheit, wo sie dort, die sie dort erlebt haben, und die Geschichte dazu zu erzählen. Und das ist eine total beeindruckende Ausstellung, weil es ein ganz simpel beleuchteter Raum ist, wo einfach nur in einer Reihe Gegenstände, Alltagsgegenstände ausgestellt sind und daneben immer ein Text dazu. Und man bekommt einen unheimlich tiefen Eindruck darüber, wie sich dieser Krieg für Menschen angefühlt hat und das Leben in diesem Krieg als Zivilbevölkerung. Da geht es dann ja nicht um die große Politik, da geht es nicht um die Hintergründe oder um um all das, was sozusagen geopolitisch irgendwie interessant wäre oder was in Geschichtsbüchern steht, sondern da geht es um die letztlich eine Form von Oral History, eine Form von Gesellschaftsgeschichte, nämlich wie die Menschen das einzeln erlebt haben. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich darüber ein viel, ja, weil es die menschliche Seite des Krieges ist und die ja eigentlich das, aus meiner Sicht, das ist, was die große Tragik beinhaltet und was zählt am Schluss und was auch alles kaputt geht. Und davon jetzt sozusagen eine positive Version zu machen, das war mein Hintergedanke, so ein bisschen.
Kann man über zum Beispiel Gegenstände jetzt auch für die neue Ausgabe vom Strassenmagazin erfahrt man vielleicht durch das noch viel mehr über die Menschen, als wenn man einfach herkömmliche Interviews würde machen?
Also bei herkömmlichen Interviews ist es ja so, dass man immer irgendwie dann doch fragt nach irgendeinem Sachverhalt oder nach irgendeiner, man braucht ja irgendeinen Aufhänger, worüber reden wir jetzt? Und dann, wenn man dann übers Wetter redet, dann erfährt man natürlich in etwa, wie die Menschen sich fühlen mit dem, was draußen gerade passiert oder so. Aber wenn man eine Möglichkeit hat, etwas zu finden, was sie schon bewegt, dann hat man die Chance, etwas tiefer einzusteigen. Und das ist sozusagen wie, glaube ich, der Versuch gewesen, dass wir nicht irgendwie auch nicht fragen, wie, man hätte auch fragen können, vielleicht nach der schönsten Erinnerung. Das wäre vielleicht auch möglich gewesen. Aber dann fällt natürlich die Bildebene weg und wir möchten ja auch ein schönes Heft machen. Und ich wollte eigentlich auch gerne den Menschen die Möglichkeit geben, etwas von sich zu erzählen, was sie vielleicht in die Schweizer Gesellschaft tragen wollen. Also, weil natürlich sie sind ja auch Teil der Schweizer Gesellschaft und sie sind aber oft sowas wie am Rand oder so. Das ist ja immer, sind immer schwierige Worte. Aber sind ja also armutsbetroffen oder haben sehr schwierige Lebensgeschichten, die jetzt ihnen nicht gerade ermöglichen, auf allen Hochzeiten zu tanzen, sondern in der Regel sind die Menschen etwas limitiert auf das, was ihre eigene kleine Welt ist, sozusagen. So, wir sind alle etwas limitiert, das ist ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Und hier haben die Möglichkeit zu schaffen, mal etwas zu erzählen, was sie mitgebracht haben oder was total Positives ist, eine schöne Erinnerung oder etwas aus einem Leben, was vielleicht vor der dramatischen Flucht oder so passiert ist, gibt ja auch die Möglichkeit, was mitzubringen, wovon wir dann als Gesellschaft auch wieder profitieren. Also so meine Hoffnung.
Dann kannst du,
das ist das, was da steht?
So hier steht... Die Person, das war nicht meine, ich habe es so gekauft, aber die haben jetzt etwas ganz Schönes geschrieben darauf. Es sagt Tupendane Kwahali Sio Kwamali. Das heißt, wir sollten uns mögen, nicht von unserem Eigentum, sondern wie wir sind.
Mhm.
Ja, mega ist das
schön.
Hier gemeint.
Ja.
Okay, und dann, wenn es um Tragen geht, zum Beispiel...
Ich habe mir noch überlegt, weil ja ursprünglich mal der Museumsgedanke herumgeschwirrt ist und jetzt wird es ja eine Art wie ein Museumsheft, so auf eine gewisse Art. Ist es vielleicht gleich irgendwie noch im Hinterkopf präsent, eine Idee, dass es vielleicht irgendwann sogar eine physische Ausstellung gibt? Ich weiss, es hat ja das Jahr schon eine gegeben über Strassenmagazin, aber es ist etwas anderes. Da geht es ja um Menschen, die hinter einem Surprise-Strassenmagazin oder einem Verein Surprise stehen. Gibt es irgendwie so einen kleinen Gedanken oder eine Idee, dass das vielleicht sogar physisch besuchbar wird, das Museum? Oder ist das unmöglich, weil das Alltagsgegenstände sind, die vielleicht auch wieder gebraucht werden von den Leuten?
Genau, ich glaube, also erstmal glaube ich nicht, dass alle von, also wenn man natürlich von Glücksbringern ausgeht, dann sind es ja, also wenn es zum Beispiel ein Kettenanhänger ist, gibt es ja Menschen, die haben den und haben auch einen festen Glauben damit, dass es eine Rolle spielt, ob sie ihn umhaben oder ob der irgendwo anders ist.
Mhm.
Also ich glaube nicht, dass alle die Gegenstände entbehrbar wären. Wahrscheinlich sogar in der Mehrheit nicht. Die Idee, so ein Museum zu machen, der Alltagsgegenstände, ich finde es total schön. Also ich glaube, da muss man Spaß haben an individuellen Geschichten. Man muss Lust haben auf dieses Oral History. Also dass die Leute einfach aus ihrer Perspektive mit dem, was sie mitbringen, mit dem Bildungsstand, mit dem Sprachvermögen, mit ihrer Weltsicht sozusagen, dass das dann den Rahmen bildet dessen, was da erzählt wird. Also es gibt keine Metaebene, es gibt niemand, der noch erklärt, Diese Kette ist übrigens aus 333er Gold und wurde dann und dann da und da hergestellt und ist ein typisches Zeichen für die Kultur von XY. Diese ganzen Sachebene und das ganze Bildungspolitische, was in Museen ja auch drinsteckt oft, das fällt dann ja alles weg. Und da muss man sich drauf einlassen wollen und Spaß dran haben. Und ich bin jemand, ich habe da, also mir geht das so. Aber ich glaube, man könnte das machen und es wäre schön. Aber es wäre trotzdem ein sehr untypisches Museum. Aber wenn wir mal, also wenn Zypris ein Lotto gewinnt oder eine Mäzenin auftritt und sagt, das finde ich eine super Idee, mach das doch, dann setzen wir das, glaube ich, auch um. Also man wird sicher noch andere Gegenstände finden, sozusagen. Ja, genau.
Genau. Alle vermögenden Menschen, die jetzt zuhören, bitte sind schärfen und ummelden. Genau. Sehr gut. Ja, wer weiß, das könnte ja vielleicht noch passieren. Mir ist nur in den Sinn gekommen, eben gerade auch wegen der Strassenmagazin-Ausstellung in Bern, wo wir in dem Tag das Jahr auch darüber geredet haben, wo ja im Frühsommer, so Frühling und Frühsommer war. Und dort ist genau um das Thema auch ein bisschen gegangen, dass man nämlich nicht zu sehr einfach sagt, ich bin Kuratorin von einem Museum und ich tue jetzt da Sachen ausstellen, sondern ich muss eigentlich wie also wie eine Art die Lead abgeben. Dann die Menschen, die eigentlich wie aus, oder Geschichten, die ausgestellt werden, auch über Menschen, müssen von den Menschen selber wie auch ein bisschen kommen oder von ihnen erzählt werden. Ich darf da nicht zuviel eingreifen. Also dass sich da wie eine Art Wandel auch so ein bisschen ankündigt in der Museumserzählung, habe ich das Gefühl.
Genau. Also ich bin überhaupt keine Museumsfachperson, deswegen weiß ich nicht, ob ich habe das Gefühl auch tatsächlich, dass es, glaube ich, insgesamt gehen wir immer weiter weg von diesem 19. Jahrhundert bildungspolitischen Ding.
Kolonialistisch, ne? Teilweise auch sehr prägt.
Das oder? Auch, genau, also total, also die Idee, dass irgendwo die Wahrheit bei uns läge und wir könnten sie den anderen erklären und damit sozusagen aufklären und all diese Dinge, die da drin stecken. Genau, und ich glaube, heute ist das alles viel multiperspektivischer. Und jetzt zurück zu unserer Rolle bei Zypris, glaube ich, würde ich auch sagen, wir versuchen uns als JournalistInnen so weit wie möglich zurückzunehmen mit unserer eigenen Bewertung oder mit unserem eigenen Blick und uns möglichst weit darauf einzulassen, was unsere ProtagonistInnen mitbringen. Damit wir mehr sowas sind wie Übersetzer und NiederschreiberInnen und sowas in der Richtung, als dass wir so viel formen, weil sonst wird es ja doch, also manchmal formen wir natürlich auch und letztlich schreiben, prägen wir das natürlich auch mit und die Auswahl, also eben, wir sind dann ja doch an der Machtposition und ich glaube, das ist ja das, was so ein bisschen dekonstruiert wird. Also weil ich natürlich als diejenige, die das Heft verantwortet, mitbestimme mit den anderen RedakteurInnen zusammen, was kommt da rein? Und damit bin ich irgendwie eine Form von Gatekeeperin und kann meine eigenen Ideen verwirklichen und so all diese Privilegien, die damit einhergehen. Und wir versuchen da eben das Gegengewicht zu bilden, dass wir sagen, wir sind aber ja eigentlich, das ist ja nicht Selbstzweck. Ich mache das nicht, um mich selber darzustellen und versuche das so viel wie möglich auch rauszuhalten aus dem Inhalt, der am Schluss dann gedruckt im Heft ist. Weil da soll es um die Menschen gehen, die mit Zypris verbunden sind, weil sie bei uns Hilfe, Schutz, Anbindung, Familie, Struktur, Geld verdienen, was auch immer sie bei uns suchen. Das ist das eigentlich Zentrale an der Arbeit.
Danke vielmals, Sarah, fürs Gespräch.
Ja, danke dir, Simon.
Die Gegenstände der Zypris-Mitarbeitenden, die sehen ihr. Weil der Klaus Petrus aus der Zypris-Redaktion auch noch wunderbare Fotos gemacht hat. Von den Gegenständen, aber auch von den Leuten und von den Geschichten. Von den Gegenständen und von den Leuten natürlich. Das sehen ihr alles. Sehr umfassend, weil die ganze Zypris-Redaktion da wunderbare Arbeit geleistet hat. Mit ganz persönlichen Geschichten von Verkäuferinnen, von Stadtführern und so weiter und so fort. Alles quasi aus dem Zypris-Universum. Danke vielmals fürs Zuhören in diesem Jahr. Übrigens wird der Zypris-Tag im Januar dann 5 Jahre alt schon. Vielleicht sind ihr schon jemand, der seit der ersten Stunde dabei ist. Dann danke vielmals für das und alle, die dazukommen. Schön, sind ihr mit dabei. Schön, bleibt ihr uns erhalten. Wir werden weitermachen mit dem Surprise-Tag auch im Jahr 2025. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz guten Jahreswechsel. Schöne Festtage, hebt euch Sorge, bleibt gesund. Mein Name ist Simon Bergins und bis dann im neuen Jahr 2025. Macht's gut.